Osho. Liebe, Freiheit, Alleinsein. Die zweite Frage. Warum fühlt es sich wirklicher an, wenn ich traurig bin, als wenn ich glücklich bin? Ich wünsche mir so sehr, echt und authentisch zu sein und keine Masken zu tragen. Aber das scheint sehr viel Ablehnung durch andere zu bringen. Kann man denn so allein sein? Es ist wichtig, das zu verstehen. Es trifft auf die meisten Menschen zu. Deine Traurigkeit ist mit Sicherheit wirklicher, weil sie dir gehört. Sie ist authentisch. Dein Glücklichsein ist oberflächlicher. Es ist nicht deins. Es hängt von anderen Dingen und anderen Menschen ab. Und mit allem, was dich abhängig macht, magst du für ein paar Augenblicke glücklich sein. Aber die Flitterwochen gehen schnell vorbei, viel früher als erwartet. Du bist glücklich wegen deiner Freundin oder deines Freundes. Aber der andere ist ein Individuum. Er wird nicht in allem mit dir übereinstimmen. Im Gegenteil. Zumeist ist es so, dass die Frau nichts von dem, was der Mann gerne mag, leiden kann. Und der Mann kann nichts von dem leiden, was die Frau gerne hat. Sonderbar. Da scheint eine globale Regel zu sein. Aber es hat einen Grund. Insgeheim hassen sie sich, weil ihr Glücklichsein vom anderen abhängt. Und wer möchte schon abhängig sein? Es gibt kein natürliches Bedürfnis nach Sklaverei im Menschen. Wenn eine Frau oder ein Mann euch Freude schenkt und ihr davon abhängig seid, werdet ihr gleichzeitig in der Tiefe Hass verspüren. Wegen dieser Abhängigkeit. Ihr könnt die Frau nicht verlassen, weil sie euch glücklich macht, aber den Hass gegen sie könnt ihr auch nicht loslassen, weil ihr euch von ihr abhängig fühlt. Darum sind alle sogenannten Liebesbeziehungen eine äußerst komplexe, seltsame Sache. Es ist Hassliebe. Und dieser Hass wird sich irgendwie ausdrücken. Daher kommt es, dass der Mann alles, was seine Frau gerne mag, nicht leiden kann. Und alles, was der Mann gerne mag, kann die Frau nicht leiden. Über jede winzige Kleinigkeit gibt es zwischen ihnen Streit. Welchen Film sollen sie sich ansehen? Und schon gibt es einen Riesenkrach. In welches Lokal sollen sie gehen? Ja, und schon ist ein Streit im Gang. Es liegt an diesem Hass, der unterhalb der Fassade des Glücks lauert. Das Glück ist oberflächlich. Nur eine ganz dünne Schicht. Man braucht nur ein bisschen daran zu kratzen. Und schon findet man das Gegenteil. Traurigkeit ist authentischer. Denn sie ist von niemandem abhängig. Sie gehört dir. Absolut dir allein. Das kann für dich eine wichtige Erkenntnis sein. Deine Traurigkeit kann dir mehr helfen als dein Glück. Du hast dir die Traurigkeit nur noch nie genauer angesehen. Du versuchst um jeden Preis zu vermeiden, dass du sie dir ansehen musst. Wenn du traurig bist, gehst du ins Kino. Wenn du traurig bist, schaltest du den Fernseher ein. Wenn du traurig bist, gehst du zu Freunden, um zu spielen. Oder du gehst in den Club. Du fängst irgendetwas an, nur damit du dir deine Traurigkeit nicht ansehen musst. Das ist nicht die richtige Methode. Wenn du traurig bist, ist das ein wichtiges Ereignis. Etwas Heiliges. Etwas, das ganz allein dir gehört. Mach dich damit vertraut. Lass dich tiefer darauf ein. Dann wirst du dich wundern. Setz dich still hin und sei einfach traurig. Die Traurigkeit hat ihre eigene Schönheit. Traurigkeit ist etwas Stilles. Und sie gehört dir. Sie kommt, wenn du mit dir allein bist. Sie gibt dir die Gelegenheit, tiefer in dein Alleinsein hineinzugehen. Statt von einer oberflächlichen Unterhaltung in die nächste zu springen und damit dein ganzes Leben zu vergeuden, ist es besser, die Traurigkeit als Einstieg in die Meditation zu benutzen. Beobachte sie. Sie ist dein Freund. Sie öffnet dir die Tür zur Ewigkeit deines Alleinseins. Dem Alleinsein kannst du nicht entgehen. Du kannst dich zwar selbst täuschen, aber damit wirst du keinen Erfolg haben. Und wir täuschen uns auf jede mögliche Weise selbst. Durch Beziehungen, Ehrgeiz, Streben nach Berühmtheit, dies und jenes. Auf diese Weise versuchen wir uns selbst zu überzeugen, dass wir nicht allein sind, dass wir nicht traurig sind. Aber früher oder später bröckelt die Maske ab, denn sie war falsch. Sie ist nicht von Dauer. Und dann setzt du dir eine neue Maske auf. Wie viele Masken hast du in diesem kurzen Leben schon getragen? Und wie viele haben sich verändert, sind abgefallen? Und trotzdem bleibst du bei dieser alten Gewohnheit. Wenn du authentisch sein willst, ein Individuum, dann nutze die Traurigkeit. Laufe nicht vor ihr weg, denn sie ist ein großer Segen. Sitze schweigend mit ihr und freue dich, dass sie da ist. Es ist nichts Falsches daran, traurig zu sein. Je mehr du dich mit ihr anfreundest und ihre subtilen Nuancen kennenlernst, umso mehr wirst du dich wundern. Sie ist eine große Entspannung. Eine tiefe Ruhepause, aus der du verjüngt und erfrischt, jünger und lebendiger wieder hervorkommst. Sobald du erst einmal davon geschmeckt hast, wirst du diese wunderbaren Augenblicke der Traurigkeit immer wieder suchen. Du wirst sie ersehnen. Du wirst sie willkommen heißen. Und sie werden dir neue Türen zum Alleinsein öffnen. Allein bist du geboren und allein stirbst du. Zwischen diesen beiden Polen des Alleinseins magst du versuchen, dich darüber hinwegzutäuschen. Du bist ja nicht allein. Du hast ja eine Frau, einen Mann, Kinder, Geld, Macht. Aber tatsächlich bist du zwischen diesen beiden Polen des Alleinseins immer allein. Und alles andere dient nur dazu, dich so beschäftigt zu halten, dass du dir möglichst nie des Alleinseins bewusst wirst. Von frühester Kindheit an habe ich mich nie mit anderen zusammengetan. Darüber war meine ganze Familie sehr besorgt. Ich spielte nie mit anderen Kindern und auch nicht mit meiner Familie. Meine Lehrer machten sich Gedanken. Was machst du eigentlich, wenn alle anderen Kinder spielen? Du sitzt immer allein unter einem Baum. Sie dachten, mit mir stimmt etwas nicht. Aber ich sagte ihnen, macht euch keine Gedanken. In Wirklichkeit stimmt mit euch etwas nicht und mit allen euren Kindern. Ich bin allein ganz glücklich. Sie brauchten lange, bis sie akzeptierten, dass ich eben so war und dass ich daran nichts ändern ließ. Sie probierten auf jede mögliche Art, mich mit anderen Kindern meines Alters zusammenzubringen. Aber ich genoss es so sehr, allein zu sein, dass es mir fast neurotisch vorkam, Fußball zu spielen. Ich sagte zu meinem Lehrer, ich sehe keinen Sinn darin. Wozu soll ich unnötig diesen Ball von da nach dort treten? Das ist doch sinnlos. Und selbst wenn einer ein Tor schießt, na und? Was erreicht er denn damit? Was hat er davon? Und wenn all diese Leute so gerne Tore schießen, dann sollen sie doch so viele Bälle nehmen, wie es Spieler gibt. Gib doch jedem einen Ball. Dann kann er so viele Tore schießen, wie er will. Und keiner hindert ihn daran. Jeder kann nach Herzenslust seine Tore schießen. Aber so ist das viel zu kompliziert. Warum soll ich es mir unnötig schwer machen? Und mein Lehrer sagte, du hast ja gar keine Ahnung. Dann wäre das doch kein Spiel, wenn jeder einen Ball hat und so viele Tore schießen kann, wie er will. Das bringt doch nichts. Ich sagte, ich verstehe nicht, wozu diese Hindernisse und diese ganze Abwehr gut sein sollen. Nur um die Leute zu stoppen. Sie fallen hin und brechen sich die Knochen und all dieser Quatsch. Und nicht nur das. Zu jedem Spiel kommen Tausende, um zuzuschauen. Die Leute scheinen sich nicht im Klaren zu sein, wie kurz das Leben ist. Und sie vergeuden ihre Zeit damit, sich ein Fußballmatch anzuschauen. Und dabei sind sie so aufgeregt, dass sie brüllen und herumspringen. Also für mich ist das absolut neurotisch. Ich sitze lieber unter meinem Baum. Ich hatte meinen Baum. Einen wunderschönen Baum hinter dem Schulhaus. Es hatte sich herumgesprochen, dass es mein Baum war. Also ging niemand sonst dorthin. Dort saß ich immer, wenn es Zeit zum Spielen war oder Zeit für alle möglichen anderen neurotischen Aktivitäten. Diese sogenannten Freizeitaktivitäten. Und dieser Baum hat mir so viel gegeben. Jedes Mal, wenn ich später wieder in meine Stadt zurückkehrte, besuchte ich nicht den Direktor, dessen Büro direkt vor dem Baum war, sondern ging immer gleich zu dem Baum, um ihm zu danken und meine Verbundenheit zu zeigen. Der Direktor kam dann heraus und sagte: »Seltsam. Sie sind zu Besuch in der Stadt, aber Sie kommen nie zu mir. Sie kommen nie in die Schule, aber diesen Baum besuchen Sie jedes Mal.« Ich sagte: »Unter diesem Baum habe ich mehr gelernt als im Unterricht bei Ihnen oder einem Ihrer verrückten Lehrer. Die haben mir überhaupt nichts gegeben. Im Gegenteil, alles, was Sie mir gegeben haben, musste ich erst wieder loswerden. Aber alles, was mir dieser Baum gegeben hat, ist immer noch in mir.« Und das Folgende wird euch überraschen. Denn es passierte zweimal. Es kann also nicht bloß Zufall gewesen sein. Ich fuhr 1970 nicht mehr in diese Stadt, weil ich meiner Großmutter versprochen hatte: »Ich komme, solange du noch lebst. Wenn du nicht mehr da bist, zieht mich nichts mehr in diese Stadt.« Ich hatte also aufgehört, in die Stadt zu kommen. Und dann teilte man mir eines Tages mit, dass dieser Baum gestorben sei. Ich dachte, das sei ein Zufall, eine bloße Koinzidenz. Das konnte doch nichts mit mir zu tun haben. Aber es passierte noch ein zweites Mal. Es gab da in der Zeit, als ich Professor an der Universität war, eine wundervolle Reihe von Bäumen. Und unter einem der Bäume parkte ich immer mein Auto. Es war mein Privileg. Es war immer so. Und ich weiß nicht warum, aber wenn ich im Lehrerzimmer irgendwo einen Platz hatte, dann setzte sich keiner auf den Stuhl, den ich benutzt hatte. Und sogar daneben setzte sich keiner. Man hielt mich für etwas gefährlich. Ein Mann, der keine Freunde hatte. Ein Mann, der sonderbare Gedanken hatte. Ein Mann, der gegen sämtliche Religionen, sämtliche Traditionen war. Ein Mann, der es als einziger wagte, sich gegen Leute wie Mahatma Gandhi zu äußern, der ja schließlich vom ganzen Land verehrt wurde. Sie haben wohl alle gedacht: »Na, von diesem Typen hält man sich besser fern. Er könnte einem irgendetwas in den Kopf setzen. Und dann hat man Probleme.« Ich parkte also mein Auto immer unter demselben Baum. Niemand sonst parkte sein Auto an dieser Stelle. Und selbst wenn ich nicht da war, blieb dieser Platz leer. All die anderen Bäume starben mit der Zeit. Nur mein Baum, er galt als mein Baum, blieb als einziger in seiner Pracht erhalten. Nachdem ich meine Stelle an der Universität gekündigt hatte, sagte mir der Rektor ein Jahr später: »Es ist eigenartig, aber jetzt ist auch dieser Baum gestorben. Seit Sie nicht mehr an der Universität sind, ging es mit ihm bergab.« Ich glaube, dass es da eine Synchronizität gibt. Wenn man ganz still unter einem Baum sitzt, der Baum ist still, du bist still. Zwei stille Pole können nicht getrennt bleiben. Es ist unmöglich, sie getrennt zu halten. Ihr sitzt alle hier mit mir zusammen. Wenn jeder von euch seinen Gedanken nachgeht, seid ihr getrennt. Wenn ihr aber alle still werdet, entsteht plötzlich eine Art von kollektiver Seele. Vielleicht haben diese beiden Bäume mich vermisst. Kein Mensch ist ihnen je wieder so nahe gekommen. Da war niemand, mit dem sie hätten kommunizieren können. Sie starben, weil sie von niemandem Wärme bekamen. Ich fühlte eine große Liebe und Wertschätzung für diese Bäume. Immer wenn du dich traurig fühlst, setze dich unter einen Baum oder an einen Fluss, einen Stein, Und dann entspanne dich einfach in deine Traurigkeit hinein. Ohne Angst. Je mehr du dich entspannst, desto mehr wirst du die schönen Seiten der Traurigkeit kennenlernen. Dann wird die Traurigkeit allmählich ihre Form verändern. Sie wird zu einer stillen Freude, deren Ursache nirgendwo anders liegt als in dir. Es wird kein oberflächliches Glücksgefühl sein, das man dir leicht wieder nehmen kann. Und wenn du noch tiefer in dein Alleinsein hineingehst, wirst du eines Tages nicht nur Freude finden. Denn Freude ist erst der halbe Weg. Glück ist ziemlich oberflächlich und von anderen abhängig. Freude liegt in der Mitte und hängt von niemandem ab. Aber wenn du noch tiefer gehst, erreichst du den Zustand der Seligkeit. Das, was ich Erleuchtung nenne. Du kannst alles benutzen, um zur Erleuchtung zu gelangen. Aber nimm etwas Echtes, etwas, das dir gehört. Dann wirst du eine Seligkeit erfahren, die 24 Stunden am Tag bei dir bleibt. Sie strahlt einfach aus dir heraus. Dann kannst du sie teilen. Kannst du sie jedem geben, den du liebst. Doch dieses Geschenk ist bedingungslos. Und kein Mensch kann dich mehr unglücklich machen. Ich möchte dich selig machen, ohne dass du abhängig wirst. Das bedeutet nicht, dass du der Welt entsagen musst. Das bedeutet nicht, dass du deine Ehefrau, deine Freundin verlassen musst oder dass du deine Liebe zum Essen aufgeben musst. Nicht mal die Liebe zu Eiscreme. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Deine Seligkeit wird dich begleiten in allem, was du tust. Sie wird alle deine Aktivitäten vergolden, jede deiner Handlungen bereichern. Und deine Liebe wird einen völlig neuen Geschmack bekommen. Dann wird sich kein Hass mehr dahinter verbergen. Es wird einfach nur Liebe sein. Und es wird keine Erwartung geben, etwas dafür zurückzubekommen. Du brauchst gar nichts. Zu geben ist ein solcher Segen, dass du keine anderen Bedürfnisse mehr hast. Du bist innerlich so reich, dass dich nichts reicher machen könnte. Dann kannst du deine Seligkeit mit anderen teilen. Und je mehr du davon gibst, umso mehr hast du. Nichts kann dich ärmer machen. Das ist das einzige Wunder, das ich kenne. Das Copyright dieser Tonaufnahme und dieses Textes Osho International Foundation 2025